Hallo und herzlich willkommen im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Heute mit einem Interview. Wir haben Luisa und Ronja von Equally hier und wir sind sehr, sehr gespannt, was die beiden uns zu erzählen haben. Zuallererst mal ein herzliches Willkommen an euch beide. Stellt euch doch gerne unseren Hörerinnen und Hörern einmal vor.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Ich bin Luisa, ich bin Kölnerin, lebe aber schon seit 8 Jahren in Berlin und mich hat's ursprünglich mal hier hingezogen, weil ich in der Politik gearbeitet habe. Also ich habe auch Politik und VWL studiert und mich hat immer umgetrieben, wie wir so gesellschaftliche Herausforderungen lösen können und habe erstmal den offensichtlichen Weg gewählt und habe geschaut, was können wir vielleicht auch politisch da tun und habe eben dort im Bundestag in einem Büro einige Jahre gearbeitet und dann hat es mich von dort aber so in die andere Berliner Szene sozusagen verschlagen und ich habe eben mit verschiedensten Gründerinnen und Gründern zusammengearbeitet und auch geschaut, wie können wir gesellschaftliche Herausforderungen zum Teil eben auch unternehmerisch angehen und das dann eben seit 2022 auch selbst angepackt und bin eben Co-Gründerin von Equally. Was das genau ist, darüber sprechen wir bestimmt gleich noch ein bisschen mehr. Und bei Equally bin ich vor allen Dingen für unser Produkt und auch für unsere Arbeitgeberkooperation zuständig.
Ja, und ich bin Ronja, bin auch Kölnerin und lebe auch immer noch in Köln. Ich habe, bevor ich zu Equally gekommen bin, in der Unternehmensberatung gearbeitet, war also so Strategieberaterin und war dann in Elternzeit, habe meine Tochter vor 2 Jahren bekommen und bin da auch so ein bisschen zu dem Thema gekommen und zu Luisa gekommen. Und jetzt bin ich eben auch seit 2022 Co-Gründerin und bei uns verantworte ich das die Themenfelder Marketing und Finanzen.
Okay, dann vielen, vielen Dank für die Vorstellung. Equally heißt ja übersetzt gleichermaßen und wenn man mal bei euch ein bisschen reinschaut, dann geht es um Care-Arbeit. Und bevor wir zu Equally kommen, würde mich sehr interessieren, was bedeutet denn für euch persönlich Gleichberechtigung und wie würdet ihr persönlich auch die beste Verteilung von Care-Arbeit betrachten?
Ja, das ist eine total spannende Frage und wir haben auch, als wir den Namen gewählt haben, lange überlegt, ob Equally der richtige Name ist und sind aber zu dem Schluss gekommen, ja, das ist er, weil für uns ist vor allen Dingen eben um eine Equality, also eine Gleichberechtigung in den Chancen geht oder wir sagen auch immer so in der Wahlfreiheit, also dass es eine Wahlfreiheit gibt, welches Modell möchte ich leben, also wie möchte ich Erwerbs- und Sorgearbeit aufteilen, welches Rollenbild möchte ich einnehmen, wie möchte ich als Elternteil für meine Kinder da sein oder eben auch in einer Beziehung, in meiner Partnerschaft, welche Rolle möchte ich einnehmen. Und um diese Wahlfreiheit oder Entscheidungsfreiheit geht es eben auch bei Equally. Und deshalb gibt es auch gar keine beste Verteilung. Also wir sagen jetzt nicht, das beste Modell ist 50-50 oder 70-30 oder 80-20. Grundsätzlich geht es bei Equally sehr wenig um so ein Aufrechnen, sondern es geht darum, dass Paare eben bewusst und gemeinsam eine Entscheidung treffen, wie sie Erwerbs- und Care-Arbeit, also Job und Kinderbetreuung, Haushalt und Co. aufteilen wollen und eben diese Entscheidung gemeinsam treffen. Und dafür braucht es eben ein paar Dinge, dass eben beide Kompetenzen haben in beiden Feldern, dass es eine gewisse Form von finanzieller Unabhängigkeit gibt und die auch bewahrt wird, dass man sich auch immer wieder neu entscheiden kann, wie man diese Rollen aufteilt und dass man als Paar darüber kontinuierlich im Gespräch bleibt. Und darum geht es uns eben vor allen Dingen.
Das deckt sich sehr mit unserer Weltanschauung, weil wir das immer genau so auch den Leuten mitgeben. Ja? Wir sagen auch immer, es geht nicht darum, dass wir euch sagen, 50-50 ist fair oder 60-40 ist fair, sondern es muss das sein, was womit sich beide wohlfühlen, womit das irgendwie auch zu den Stärken von beiden passt. Und es gibt eben nicht den einen Weg.
Absolut. Ja, und es muss halt auch immer wieder anpassbar sein. Also ich kann jetzt diese Entscheidung treffen und vielleicht in 1, in 3, in 5, in 7, in 10 Jahren möchte ich aber diese Verteilung anders machen. Und das ist ja oft der Schritt, der eben dann auch sehr, sehr schwierig ist, weil es dann einfach viele Pfadabhängigkeiten und so weiter schon gibt. Auch finanziell, da könnt ihr vermutlich noch viel mehr zu sagen. Aber wenn man es als Paar schafft, sich eben diese Weichen immer wieder neu stellen zu können, ich glaube, das ist dann wirklich gelebte Gleichberechtigung.
Ja, und es gibt auch einfach Phasen, wo das tatsächlich sehr schwankhaft ist. Also gerade bei unserem zweiten Sohn haben wir innerhalb des ersten Jahres das 5-mal umgestellt, weil es einfach die Kombination aus äußeren Umständen und der Entwicklung des Kindes einfach hergegeben hat, dass den Plan, den wir kurz nach der Geburt hatten, einfach 3 Monate später schon nicht mehr funktioniert hat. Und ich glaube, diese Flexibilität, die ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, um auch so Dinge wie Frust und Unzufriedenheit vorzubeugen.
Ja, und ich glaube, da braucht es auch einfach so eine Akzeptanz von beiden Partnern, dass eben diese Klarheit nicht da ist in dem Moment, wo man die erste Entscheidung trifft, dass man sagen kann, so gestalten wir jetzt die nächsten 1 oder 3 Jahre. Und aus meiner Erfahrung passiert das eben auch sehr oft in dieser ersten Elternzeit, wo viele Paare dann vor der Geburt ein Gespräch führen und sagen, so wollen wir uns das aufteilen. Und dann merkt man halt irgendwie nach 3 Monaten, das funktioniert aber nicht. Das ist irgendwie anders, das Leben, als wir uns das vorher vorgestellt hatten. Und entweder wir beide oder eine von uns ist halt sehr frustriert mit der Situation. Und ich glaube, diese Offenheit zu behalten, ist super wichtig. Und deswegen ist ja auch ein Ansatz von uns, dass die Paare eben regelmäßig miteinander ins Gespräch gehen.
Ja, und vor allem, dass man eben auch dann spricht, wenn noch gar kein Problem da ist, gell? Wenn sich noch keiner unwohl fühlt, sondern man das da quasi übt und es dann ganz normal ist, wenn man merkt, es kommt ein Störgefühl, dann kann ich das Gespräch auch viel einfacher führen, als wenn ich das erst, wenn es mir schon richtig schlecht geht, weiß, jetzt muss ich aber anfangen, darüber zu reden.
Ja, genau.
Ja, dann erzählt doch mal, was steckt denn jetzt hinter eurer Lösung? Was ist Equally?
Ja, Equally ist ein digitales Produkt, das Paaren erstmal hilft, im ersten Schritt Care-Arbeit im Alltag besser zu verteilen. Das startet mit einer Who-Care-Session. Da setzen sich die Paare so für eine Stunde ungefähr zusammen und gehen quasi alle typischen Aufgaben einmal durch und verteilen die unter sich. Also kommen zu einer ersten individuellen Aufteilung. Und dann gibt es aber auch noch sogenannte Check-ins. Das sind eben diese regelmäßigen Gespräche. Da können die Paare selber entscheiden, wie häufig sie sich dazu verabreden. Aber die meisten Paare machen das so ungefähr 1 bis 2 Mal, alle 1 bis 2 Wochen. Und da kommen sie dann quasi noch mal kurz zusammen, sprechen über die aktuelle Aufteilung, was sie vielleicht ändern wollen, was Störgefühle sind, aber können eben auch in so weitergehende Themen eintauchen, also zum Beispiel auch das Thema Paarfinanzen oder eben Mental Load, wie sind unsere Sauberkeitsstandards, also so die ganzen Themen, die so typischerweise eben auftreten und auch Diskussionsthemen sind oder Themen, wo man eben eine Entscheidung gemeinsam treffen muss. Da können Sie von Equally so kleine Impulse bekommen und dann mit diesen Impulsen das Gespräch führen und die Entscheidung gemeinsam treffen. Und was aber auch noch dazu gehört, ist der ganze Community-Aspekt. Das heißt, wenn man Equally nutzt, dann ist man ein Equally-Paar und Teil der Community. Und da haben wir einmal eine WhatsApp-Gruppe zum Austausch, aber wir veranstalten auch einmal monatlich oder auch häufiger pro Monat Live-Sessions mit ExpertInnen aus verschiedenen Bereichen oder Role-Model-Paaren, die eben so ein bisschen erzählen, wie haben sie es gemacht, was waren ihre Herausforderungen, damit man eben sieht, es gibt ganz unterschiedliche Modelle, die funktionieren können für unterschiedliche Paare.
Das heißt, ihr gebt den Leuten dann so Leitfragen mit, damit sie ihre Gespräche einfacher führen können und solche Dinge? Oder sagt ihr ihnen auch, okay, wenn jetzt man diese Who-Care-Session gemacht hat und die Sachen aufgeteilt hat, sagt ihr dann auch, das ist aber super unfair, wie ihr das aufteilt? Sie sollte mal ein bisschen weniger machen? Oder kann ich mir das vorstellen?
Genau, wir machen kein Fairness-Assessment. Also da sind wir wirklich so sehr offen. So die Paare können selber entscheiden, was sie fair finden oder nicht. Aber sie bekommen schon Anregungen, was die Aufteilung angeht. Und bei den Care-Arbeitsaufgaben, da gibt es halt so unterschiedliche Typen von Aufgabenbereichen. Und die sind auch unterschiedlich kodiert, wenn man jetzt so bei traditionellen Geschlechterrollen bleibt, dann ist es eben häufig so, dass man irgendwie sagt, ja, der Mann, der übernimmt irgendwie Garten und Finanzen und Steuern, sag ich jetzt mal, und die Frau, die übernimmt halt alles im Haus, also Kochen und Putzen und Kinderbetreuung. Jetzt sehr im Klischee gesprochen. Der Unterschied zwischen diesen Aufgaben ist halt oftmals, dass die eher männlich kodierten Aufgaben zeitlich verschiebbar sind und die eher weiblich kodierten Aufgaben nicht. Das heißt, da hängt deutlich mehr Stress im Alltag dran und das ist halt sind eher Aufgaben, für die man zum Beispiel in seinem Job dann auch mal früher los muss, weil man die eben jetzt nicht einfach aufs Wochenende schieben kann, weil man gerade keine Zeit hat. Und da geben wir zum Beispiel schon Anregungen, dass wir sagen, wir empfehlen, diese Art von Aufgaben dann auch untereinander zu verteilen, dass jeder zumindest einen Teil von diesen schwer verschiebbaren Aufgaben auch übernimmt.
Also das Spannende bei der Who Cares Session ist ja allein schon mal, dass so ein Bewusstsein.
Wir haben sie auch gemacht, deshalb kann Mike das so sagen.
Ja, wir haben sie ja davor auch schon gemacht. Also wir haben es jetzt einmal mit euren Leitfragen gemacht, aber wir hatten es in den Jahren davor schon ein paar Mal gemacht bei uns. Und das Spannende finde ich ja jedes Mal, dass so ein Bewusstsein entsteht.
Ja.
Und dass vor allen Dingen auch so eine Überraschung entsteht, dass eine von uns gesagt hat, ja, das habe ich zu 100% bei mir. Und die andere Person aber gesagt hat, hä, wieso denn das? Das mache ich mindestens zu 50%. Ne? Also beide so das Gefühl hatten, dass sie die Mehrheit an dieser Aufgabe bereits erledigen. Und dadurch einfach nochmal die Komplexität von tatsächlich Care-Arbeitsaufgaben herauskristallisiert werden und da sichtbar gemacht werden. Und alleine diese Stunde finde ich schon unfassbar hilfreich für Paare, um das fairer aufteilen zu können.
Ja, das ist auch tatsächlich das Feedback, was wir von vielen Paaren bekommen, dass das halt einfach so ein erster großer Aha-Moment ist, weil wir bei Equally ja auch eine Liste an Aufgaben vorgefertigt haben, die wir erstmal so einspielen. Und da sind eben auch viele Aufgaben dabei, die man vielleicht gar nicht so krass als Aufgabe begreift, weil die eher so zwischendurch immer mal wieder passieren. Also ein Beispiel wäre sowas wie Beziehungspflege mit Eltern und Schwiegereltern. Das ist vielleicht nichts, was man jetzt so auf eine To-Do-Liste schreiben würde, aber eine Person hat es halt oftmals im Kopf, dass da dann vielleicht nochmal angerufen werden sollte oder man jetzt nochmal ein Geschenk vorbereiten muss. Und diese eher so Mental Load-lastigen Aufgaben, die sind halt oftmals auch sehr unsichtbar.
Ja, und vor allen Dingen, genau, sie sind sehr versteckt. Ich hatte das mal als Beispiel mit Wäsche waschen, jetzt mit kleinen Kindern, weil es ja nicht nur das Zusammensuchen der Wäsche in der gesamten Wohnung ist, weil es liegt halt einfach nicht im Wäschekorb, sondern es ist über die ganze Wohnung verteilt, dann tatsächlich zu entscheiden, was muss denn jetzt auch gewaschen werden. Also es geht ja nicht darum, ich nehme einfach das Oberste, was in dem Wäschekorb drin ist und packe es in die Waschmaschine, sondern ich muss ja auch ein bisschen gucken, bei wem fehlt denn jetzt gerade was, um das wieder aufzustocken. Dann muss natürlich gewaschen werden und so weiter und die alte trockene Wäsche muss abgehängt werden. Und bei diesem Abhängprozess ist dann natürlich auch schon wieder die Frage, okay, welche Kleidungsstücke von den Kindern sind denn jetzt alt oder zu klein? Welche sind denn kaputt? Und das muss dann auch wieder auf eine Einkaufsliste draufgepackt werden, damit die fehlenden Kleidungsstücke dann wieder besorgt werden müssen. Und dann hat man immer noch das Sockenproblem, dass man immer nur einzelne Socken hat. Na, das heißt, ich habe mittlerweile eine Lagerstelle für einzelne Socken einsortiert.
Ihr merkt schon, wer bei uns für die Wäsche zuständig ist. Ja.
Aber das sind dann so Punkte, die kommen alle mit raus. Und wenn man so sagt, kannst du mal schnell die Wäsche waschen, dann ist das ja nicht nur dieser Prozess, das in diese Trommel zu packen und anzuschalten, sondern all diese anderen Sachen, die hängen damit hinten dran. Und die sind meistens unsichtbar, weil darüber auch nicht so oft gesprochen wird.
Genau, und weil man sich ja häufig auch so ein bisschen albern vorkommt, wenn man dann sagt so, ja, aber ich muss ja auch noch die Socken zusammensuchen oder so. Und dann wird das ja oftmals auch so ein bisschen abgetan als so eine Kleinigkeit. Aber diese vielen Kleinigkeiten addieren sich halt auf. Und vor allem ist es eben sehr viel mentale Kapazität, die dabei drauf geht.
Genau, und ich meine, lass es 5 Minuten sein, aber habe ich das 30 Mal am Tag, ne, dann habe ich halt meine 150 Minuten und damit 2,5 Stunden einfach schon voll.
Ja.
Ihr geht ja über so Verantwortungsbereiche, hast du gerade gesagt, dass ihr sagt, okay, wer übernimmt die Verantwortung für was? Und habt ihr schon mal, jetzt gibt es ja eurem Tool seit ein paar Monaten jetzt schon, habt ihr mal in Diskussionen zwischen Paaren reingehört, beziehungsweise habt ihr schon Feedback von den Paaren, wie sie dann darüber sprechen und die Sachen aushandeln? Entstehen da Streits oder ist das viel einfach nur so Aha-Momente und also sind die Diskussionen ruhig oder emotional aufgeladen? Wie läuft das?
Ja, also wir sitzen nicht daneben, wenn Paare das machen und das haben wir auch noch nie getan, auch in der Produktentwicklung nicht, weil wir immer gesagt haben, das macht die Situation künstlich. Also wie viele Erkenntnisse können wir denn da wirklich sammeln, wenn wir da beisitzen? Aber was wir in der Produktentwicklung viel gemacht haben, ist, dass wir wirklich die Paare recht engmaschig begleitet haben. Also über die ersten 12 Wochen, die sie Equally genutzt haben, haben wir insgesamt 3-mal mit ihnen gesprochen und da haben wir uns natürlich auch erzählt, wie dann so diese Who Care Session ablief. Und wir hatten am Anfang Sorge, ob das vielleicht auch zu Streit führt und dann ist der so ein bisschen in der Luft und dann kann ein digitales Produkt da vielleicht auch nur bedingt helfen. Und diese Sorge hat sich aber nicht bewahrheitet, weil die Paare immer wieder gesagt haben, was ihnen sehr geholfen hat, ist, dass Equally quasi wie so eine neutrale Stimme durch den Prozess geführt hat. Also Equally funktioniert ja auch nur als Paar, also es geht nur, wenn zwei E-Mail-Adressen sich da anmelden und gemeinsam sich einloggen. Und das nimmt diese Dynamik raus, die es sonst oft gibt, dass man sagt, eine Person in der Beziehung, oft die Frau, weil die eben mehr belastet ist, informiert sich darüber, überlegt sich, wie man das jetzt machen kann, moderiert diesen ganzen Prozess und ist dann eben in so einer komischen Doppelrolle zwischen, ich moderiere hier eigentlich irgendwie diesen Prozess und ich habe ja aber auch meine eigenen Interessen. Und dass dieses neutrale Schritt für Schritt da durchgehen so ein bisschen die Luft auch rausnimmt, ne? Oder alleine, dass die Aufgaben halt direkt gezeigt werden und niemand sagen muss, ich mache aber auch noch das und das und das und das. Das nimmt viele von diesen Diskussionspunkten raus. Und ansonsten versuchen wir aber natürlich mit Equity auch so ein paar Tipps noch an die Hand zu geben, auch in den Check-ins, wo das ja dann auch wieder hochkommen kann, wie so eine Kommunikation gut laufen kann. Also, dass man eher bei sich bleibt, ich Botschaften sendet, sagt, was macht das mit mir, wenn du diese Aufgabe so und so erfüllst, dass man wirklich einfach darüber so zusammen auch ins Gespräch kommt und auch eine gewisse Flexibilität hat. Also was uns manchmal überrascht hat, ist, dass Paare teilweise so dogmatisch den Equally-Anweisungen folgen wollten und wir auch mal gesagt haben, hey, macht das zu eurem Ding, ne? Also das ist eine Sammlung von Best Practices, wie wir diesen Prozess gebaut haben, weil wir glauben, dass er so sehr gut funktioniert. Wenn das in eurer Lebenssituation aber eher Sinn macht, das so aufzuteilen oder die Aufgabe zu splitten, dann macht das bitte. Und dass diese Flexibilität dann auch so eine Leichtigkeit reinbringt bei den Paaren, dass es eben auch eben ein einfaches Gespräch sein kann und jetzt nicht die große, zähe, schwierige Verhandlung.
Und wie ist es dann tatsächlich, wenn man was ändern möchte und der Lieblingsmensch vielleicht das Problem doch nicht versteht oder nachvollziehen kann?
Ja, oder auch wenn man, ihr habt jetzt gesagt, man muss sich ja zu zweit da dran setzen. Und was mache ich denn jetzt, wenn mein Partner sagt, ja, schön, dass du da irgend so eine App gefunden hast, kein Bock darauf, ich sehe gar kein Problem, ist doch alles gut bei uns.
Ja, die Frage bekommen wir auch häufiger. Also ich glaube, es geht damit los, quasi wie sprechen wir darüber, dass es überhaupt ein Problem ist? Und auch da ist es hilfreich, aus meiner Erfahrung mit Ich-Botschaften zu starten. Also erstmal zu formulieren, warum empfinde ich das als Problem? Was für Gefühle habe ich, was die Situation anbelangt? Und was würde ich mir wünschen? Wenn ich mit einer klaren Ich-Botschaft reingehe und meinem Partner sage, ich fühle mich extrem überfordert und unter Stress und ich würde mir wünschen, dass wir zusammen einmal darüber sprechen, dann ist es natürlich schon eine sehr harte Absage vom Partner, wenn er dann sagt, nee, da habe ich keine Lust drauf. Also dann gibt es wahrscheinlich ja noch mehr Probleme über sozusagen Care-Arbeitsaufteilung hinaus. Aber grundsätzlich diese mit der Ich-Botschaft zu starten, hilft, glaube ich, in ein konstruktives Gespräch zu kommen. Um Equally sozusagen ins Spiel zu bringen, ist, glaube ich, auch hilfreich nochmal also hervorzuheben, dass es eben eine neutrale dritte Stimme ist, die da mit am Tisch sitzt, die erstmal Sichtbarkeit für beide bringt und eben auch Sichtbarkeit bringt für die Aufgaben, die der Partner wahrscheinlich ja auch übernimmt und oder der Lieblingsmensch auch übernimmt und das Gefühl hat, dass die aktuell nicht gesehen werden oder nicht gewertschätzt werden. Und das dass man auch so. Genau, dass man so dieses schwierige Gespräch dann geführt bekommt. Und auch das ist, würde ich sagen, eine Beobachtung aus zum Beispiel den paar Gesprächen, die wir geführt haben, dass es natürlich genauso diese Bereiche gibt, bei dem anderen, der anderen, die vielleicht das Gefühl hat, ich möchte diesen Prozess gar nicht durchlaufen, aber wo auch die Person das Gefühl hat, das wird nicht gesehen und nicht wertgeschätzt. Also Beispiel Autofahren habe ich mehrfach gehört. Ist so, ja, ich fahre immer das Auto, ich kümmere mich immer ums Auto und du sitzt einfach nur auf dem Beifahrersitz. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Arbeit quasi fürs Team, also fürs Paarteam. Dann glaube ich, kann man auch damit ins Gespräch reinstarten, dass man diesen Wertschätzungsaspekt erstmal nochmal mit reinbringt. Also, dass man sagt, wir sehen doch beide, dass hier viel zu tun ist in unserem gemeinsamen Leben und lass uns doch einmal reflektieren, was wir alle schon machen und uns erstmal gegenseitig die Wertschätzung zum Ausdruck bringen, dass wir eben jeweils Aufgaben im gemeinsamen Leben übernehmen. Und für diese Wertschätzungsübung oder auch um einfach einmal zu sammeln, was alles so anfällt, kann vielleicht auch ein niedrigschwelliger Einstieg der Mental Load Test sein, den es auch online gibt. Den finden wir auch ganz gut. das ist halt eher ein Status Quo Assessment. Da geht es nicht so sehr darum, quasi was macht man zukünftig, aber das kann eben auch schon mal für so eine Sichtbarkeits- und Wertschätzungsübung ein guter Start sein.
Den Test haben wir auch schon mal gemacht und haben dann eine separate Podcast-Folge für gemacht. Die kann ich mal in den Shownotes verlinken, weil das war nämlich total lustig. Wir haben das quasi gemacht, ohne vorher darüber zu sprechen und haben dann im Podcast darüber geredet. Und es waren echt so ein paar Aha-Momente, gell? Wenn man da so sitzt und so sagt, ja, ach krass, das machst du? Nee, aber ich mach doch das und das. Und also das war ja tatsächlich eine sehr lustige Podcast-Aufnahme. Da muss ich immer noch dran denken, weil wir da teilweise, ich saß teilweise da und hab gesagt, was, Mike, willst du mich veräppeln? Und genauso er hat dann gesagt, hä, hast du es gerade wirklich gesagt?
Ja. Und vielleicht auch, um das noch zu ergänzen, ich glaube, das Problem, was eigentlich der Lieblingsmensch immer versteht, ist, wenn einer oder eine in der Beziehung mit der Situation unzufrieden ist, dann äußert sich das ja oftmals in vielen kleinen Diskussionen und so Streitigkeiten im Alltag. Und diese Diskussionen und Streitigkeiten, die möchte eigentlich niemand haben. Und die kann man halt loswerden, indem man sich strukturiert zusammensetzt und diese festen Gesprächstermine hat. Weil dieses Empfinden, was ihr ja auch beschrieben habt, dass beide eigentlich denken, sie machen den Großteil einer Aufgabe, das ist ja total normal. Das gibt's ja immer. Ich hatte das auch mit meinem Partner. Und einmal dann dieses strukturierte Gespräch zu führen und so ein bisschen Klarheit für Zuständigkeitsbereiche zu schaffen, hilft halt einfach ungemein, um wieder einen besseren Alltag zu haben, wo eben diese kleinen Streitigkeiten keine Rolle mehr spielen.
Ja, und ich finde es tatsächlich auch sehr hilfreich, einfach mal die Fülle an Aufgaben zu sehen, die vorhanden sind. Also wir sagen unseren Leuten immer, nehmt euch einfach mal einen Block Post-its oder nehmt euch ein Whiteboard oder so und schreibt mal alles auf, was da drauf kommt. Und seid nicht überrascht, wenn da am Ende 250 Aufgaben draufstehen, die so im Laufe der nächsten anderthalb bis zwei Wochen zu erledigen sind. Es ist einfach unglaublich viel. Und das mal zu sehen, das schafft auch schon wieder irgendwie ein Verständnis füreinander. Was mich interessieren würde, wie ihr jetzt schlussendlich auf den Ansatz gekommen seid, das Ganze so aufzuziehen und so die Care-Arbeit zu verteilen und die Menschen so in das Gespräch zu nehmen und ob es in diesem Prozess vielleicht auch noch andere Ansätze gab, das finde ich total spannend und wieso und weshalb ihr quasi zu den anderen Ansätzen Nein gesagt habt und zu diesem Ja gesagt habt.
Ja, soll ich da vielleicht mal einsteigen, Ronja? Genau, also wir haben uns quasi so Best Practices, die es in dem Bereich gibt, zusammengesucht und darauf den Equally-Prozess oder insbesondere eben diese Who Cares Session designed. Das haben wir zum einen gemacht, weil wir gesagt haben, es gibt halt Dinge, die sind bewiesen, dass die klappen und dass die Sinn machen. Also zum Beispiel dieses Thema, dass man klare Verantwortlichkeiten und so Aufgabenpakete definiert und diese Aufgabenpakete inklusive dem ganzen Planungs- und Organisationsprozess, jetzt wie du das eben mit der Wäsche zum Beispiel beschrieben hast, dass man die als Pakete verteilt, das sagen ungefähr alle Bücher und alle Studien und so weiter zu dem Thema, dass das ein Riesenhebel ist, um Mental Load eben zu reduzieren. Und dann haben wir das als ein Prinzip eben übernommen, wo wir gesagt haben, okay, das ist ganz wichtig. Das war dieses Thema klare Verantwortlichkeiten auch, dieses Thema Sichtbarkeit, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, auch das ist vielfach bewiesen, dass das Schlüssel ist zu einer Verhaltensänderung und eben auch diese kontinuierlichen Gespräche in den Check-ins. Also wir wussten, das sind so die drei Säulen, Sichtbarkeiten, Verantwortlichkeiten und Check-ins, was gebraucht wird, damit eben diese Lösung funktioniert. Und wir haben uns sehr bewusst gegen zum Beispiel eine Status-Quo-Lösung entschieden. Also was wir damit meinen ist, dass aufgerechnet wird, zum Beispiel in Zeit oder in Anzahl von Aufgaben oder in Punkten, wer wie viel macht, weil wir nicht daran glauben, dass das wirklich zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung führt, sondern eben zu einer gleichbleibenden Frustration, weil ja auch dann immer diese Frage hochkommt, was ist denn jetzt eigentlich fair für uns? Also wer macht wie viele Minuten oder wer macht wie viele Punkte? Und dass es den meisten Paaren darum gar nicht unbedingt geht, sondern es geht um eine subjektive Entlastung. Und das ist auch das, was wir am Ende abfragen bei den Paaren. Fühlt ihr jetzt, dass eure Aufgabenverteilung ausgeglichener ist? Tragt ihr jetzt weniger Mental Load? Streitet ihr euch jetzt weniger? Und natürlich sitzen wir nicht daneben und überprüfen das, sondern es geht darum, ob sie das so empfinden. Und das war quasi der Gradmesser, wo wir in der Produktentwicklung gesagt haben, wenn diese Zahlen stimmen, dass die Paare das eben empfinden, dann sind wir auf einem richtigen Weg. Und darüber hinaus war uns eben extrem wichtig, und das war von uns so eine Prämisse von Anfang an, und ich glaube, die teilt ihr eben auch, ist, dass wir uns an Paare richten. Also, dass wir sehr bewusst kein Angebot für Frauen oder für Mütter schaffen möchten, weil auch hier wir glauben, dass der Hebel nur darin liegt, wenn beide wirklich an Bord sind. Und natürlich machen wir es uns damit auch ein bisschen schwieriger, weil die Einstiegshürde ist schwieriger. Darüber haben wir ja eben schon gesprochen. Beide müssen auch wirklich mitmachen wollen. Aber für uns ist es eben auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, wenn man sagt, Care-Arbeit ist eben was, was partnerschaftlich geteilt werden soll, dann müssen auch beide Teil dieses Prozesses sein, und dann kann es nicht Aufgabe der Frau oder der Mutter per se sein, für dieses Problem und diese Belastung eine Lösung zu finden.
Es wäre ja sogar kontraproduktiv für euch, ne? Weil ihr sagt ja eigentlich, oder das, was ihr versprecht, ist, mit uns kriegt ihr es so hin, dass der Mental Load sich einigermaßen verteilt und subjektiv besser handelbar ist. Und würdet ihr es aber nur an Frauen und Mütter richten, dann würdet ihr in dem Moment ja den Mental Load genau bei diesen Leuten wieder erhöhen. Und das wäre ja total konträr zu dem, was ihr eigentlich versprecht.
Genau, deshalb war uns halt wichtig, dass es Paare sind und auch, dass dieser ganze Prozess möglichst wenig Mental Load quasi per se hat, weil Equally dich da durchführt. Also deswegen haben wir uns ja auch für ein digitales Produkt entschieden, was direkt in die Umsetzbarkeit gehen kann, versus, was glaube ich auch eine totale Berechtigung hat, aber ein anderer Ansatz ist zu sagen, wir möchten das irgendwie über Bücher oder über haptische Karten oder über andere Dinge machen, wo es aber immer natürlich noch jemanden braucht, der diesen Prozess führt. Und das wollten wir halt eben rausnehmen, und das geht am einfachsten über ein digitales Produkt, und deswegen haben wir uns eben dafür entschieden, so als Form quasi von Equally.
Und da würde mich jetzt, hast ja gerade gesagt, ihr habt ganz viel gelesen und ihr habt ganz viele Bücher durchgearbeitet, um zu diesem Ansatz zu kommen. Hat das für euch persönlich in eurem Privatleben zu Änderungen geführt, und wenn ja, zu welchen?
Ja, absolut. Ich kann vielleicht mal anfangen. Ich sehe mich noch sehr, ich habe das Bild noch sehr vor Augen. Da waren wir gerade im Urlaub irgendwo im Allgäu, mein Freund und ich, und wir haben diese Fair-Play-Karten durchgespielt, die ihr vielleicht auch kennt von Eve Rotsky. Ja. Das war so ganz am Anfang auch noch für die Idee zu Equally. Ich hatte dieses Buch gelesen und ich war so, komm, wir probieren das mal aus, was ja auch da ein Grundprinzip ist, eben mit den klaren Verantwortlichkeiten. Und wir saßen da und haben diese Karten getauscht und besprochen, wer macht eigentlich was. Und wir haben noch keine Kinder und in Anführungsstrichen nur einen Haushalt und ein Leben gemeinsam zu führen. Und auch da habe ich schon eine Riesenentlastung gespürt, dadurch, dass wir diese klaren Verantwortlichkeiten hatten. Ich glaube, dass wir auch vorher schon, wenn man sich wirklich einfach nur die Stunden angeguckt hätte, wer macht was, das sehr ausgeglichen hatten. Aber ich hatte immer noch viel mehr dieses Gefühl, wenn ich irgendwo einen Wäscheständer gesehen habe, oh, das muss ich aber jetzt abhängen, wo ich im Homeoffice bin, oder ach, ich sehe, der Kühlschrank ist leer, dann gehe ich mal kurz einkaufen. Und das gehen zu lassen, also einfach auch diese Verantwortung loszulassen, das würde ich sagen, war für mich und für uns in diesem Prozess die größte Veränderung, die es gibt. Und auch, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch mit Rollenbildern, Sozialisierungsthemen und so, ich glaube, auch das bringt uns in unserer Beziehung weiter. Also ein Beispiel, was Ronja und ich da auch gerne erzählen, ist, dass es ja Studien dazu gibt, dass das Sauberkeitsempfinden von Frauen überhaupt nicht höher ist als das von Männern. Also es geht, wenn man den zwei unterschiedliche Räume zeigt, ist es unabhängig vom Geschlecht, ob die sagen, ja, den Raum finde ich dreckig oder den Raum finde ich sauber. Und woher das kommt, dass Frauen oft wollen, dass es mehr geputzt ist als zu Hause, ist, dass ihnen halt gesellschaftlich zugeschrieben wird, dass sie dafür verantwortlich sind. Also sie schämen sich mehr, wenn es dreckig ist, wenn jemand zu Besuch kommt, weil das so tief in uns drin ist. Und zum Beispiel darüber ins Gespräch zu kommen, das für mich zu reflektieren und zu sagen, so, kann es mir nicht auch total egal sein, wenn es hier unordentlich ist, wenn Besuch kommt? Oder auch eben meinem Freund klarzumachen, das ist jetzt nicht hier mein Sauberkeitsspleen, warum ich jetzt noch möchte, dass das Bad geputzt wird, sondern das hat eben was mit unserer Rollenprägung zu tun. All diese Gespräche, die sich auf der Equally-Reise quasi da auch in unserer privaten Beziehung entwickelt haben, haben für uns schon, glaube ich, ein großes Bewusstsein verändert und zum Beispiel auch, glaube ich, so das Selbstvertrauen gestärkt, wenn wir mal Kinder hätten, dass wir ein bisschen bessere Idee haben, wie wir das dann vielleicht auch aufteilen würden oder dafür eben ein bisschen besser gewappnet sind, weil das Bewusstsein schon sehr hoch ist.
Das ist ein so tolles Beispiel, das du gerade gebracht hast, mit dem, wer sich verantwortlich fühlt fürs Putzen. Weil, also da haben wir auch so die Erfahrung gemacht, es kommt ja, wenn meine Mama zu Besuch ist oder so und es sieht scheiße aus, dann werde ich angesprochen. Ja? Und ich würde mich auch immer angesprochen fühlen. Wenn jemand da ist und sagt, boah, hier ist aber chaotisch, würde ich denken, oh ja, voll unangenehm. Und da finde ich das total gut zu sagen, okay, das auch dem Partner irgendwie mitzugeben, ne, dass wir Frauen eben so fühlen Und dass Männer oftmals sich nicht so, die fühlen sich davon gar nicht angesprochen, wenn jemand sagt, hier ist aber chaotisch. Also wenn jetzt statt meiner Mutter, Mikes Mutter sagt, hier ist aber chaotisch, fühle genauso ich mich angesprochen.
Ist das auch an dich gerichtet, ja?
Genau.
Und also da können wir einfach nur Eltern mit auf den Weg geben, bitte auch bei Söhnen ins Zimmer reingehen und sie in die Verantwortung nehmen, dass da aufgeräumt wird und das nicht immer nur bei den Mädchen tun. Das hilft für die nächste Generation auf jeden Fall.
Ja, Ronja, willst du da noch was ergänzen? Weil du hast ja du hast ja schon ein Kind.
Das heißt,
vielleicht gab es da bei euch auch Änderungen?
Ja, genau. Also wir haben, glaube ich, sehr viele Methoden getestet. Also wir haben auch zum Beispiel die Punktemethode getestet, wo man für Aufgaben Punkte vergibt und dann so spielerisch die quasi aufrechnet und ganz viele Systeme sozusagen durchprobiert.
Wie war das mit den Punkten? Ich habe das als Kind gehasst, wenn es meine Eltern
Also, da muss ich vielleicht so ein bisschen ausholen, weil bei mir und meinem Partner ist, glaube ich, so, sind die Klischees in manchen Punkten ein bisschen verdreht. Also er hat auf jeden Fall den höheren Standard und deswegen bin ich häufig die Person, die quasi eher ermahnt wird sozusagen von ihm, dass ich nicht genug putze vor allem oder aufräume.
Das ist ja wie bei uns.
Genau, also gibt's ja auch. Und also das Ergebnis war sozusagen bei den Punkten, die gab es dann für egal welche Tätigkeit. Und ich bin immer sehr motiviert in die Woche gestartet. Und dann hat irgendwann in der Mitte mein Partner mich überholt. Und dann habe ich aufgehört, was zu machen, weil halt klar war, er gewinnt. Und das war halt nicht so hilfreich. Und ich hatte auch immer das Gefühl, die Tätigkeiten, die ich häufiger mache, bekommen zu wenig Punkte. Also es gab dann auch immer Debatten über die Punkteanzahl. Genau, und wir haben dann aber auch irgendwann das Equity-System für uns eingeführt und ich hätte gedacht, dass es bei uns gar nicht so eine große Veränderung bringt, weil wir zum Beispiel unsere Kinderbetreuungszeiten eigentlich so ab dem dritten Monat von meiner Tochter relativ strikt aufgeteilt haben, sodass Leute sich schon über uns lustig gemacht haben, weil wir immer so ein Schichtsystem hatten, nachdem wir uns quasi abgewechselt haben und wir haben die Schichten immer mal wieder verändert. Also als sie kleiner war, haben wir auch während des Tages immer getauscht und jetzt sind es immer ganze Tage. Aber es war irgendwie so sehr klar, wann hat man Kinderbetreuungsdienst. Und nur so bei den Haushaltstätigkeiten hatten wir es halt noch nicht so stark aufgeteilt. Und es war tatsächlich nochmal ein Gamechanger, das jetzt auch zu machen. Also einfach, weil jetzt irgendwie klar ist, wir haben es zum Beispiel nach Räumen aufgeteilt, wer für welchen Raum zuständig ist und dann halt sowas eben wie Einkaufen oder bei der Wäsche haben wir so einen Split gemacht, wie wir das machen. Dadurch ist irgendwie so sehr klar, für was wir jeweils zuständig sind und eben für was man auch einfach gar nicht zuständig ist. Und ich habe dann zum Beispiel meine Tätigkeiten auch so sehr klar in meinen Kalender eingetragen, sodass ich auch selber einen Reminder habe, wann mache ich Sachen, dann fallen die nicht so unter den Tisch und das funktioniert sehr gut. Also das ist tatsächlich nochmal eine mentale Erleichterung gewesen, würde ich sagen. Und auch einfach so eine, also hat unsere Zufriedenheit nochmal erhöht.
Und was passiert, wenn jetzt eine Person den eigenen Verantwortungsbereich schleifen lässt und quasi nicht erfüllt und das zu Unmut dann bei der zweiten Person führt und dann so das Gefühl kommt, jetzt auch nochmal Erinnerungen zu müssen, kannst du nicht mal das wegräumen, kannst du das nicht mal machen?
Oder dann kommt, wenn der nichts macht, dann mache ich auch nichts mehr.
Das weiß ich nicht, aber was passiert in diesen Situationen?
Ja, also ich glaube, das kommt ja ein bisschen auf den Aufgabenbereich an. Also ich kann auch von uns quasi das Beispiel teilen mit den verschiedenen Räumen und mein einer Raum ist die Küche und das war, würde ich sagen, vielleicht die ersten 2 Wochen noch nicht so ganz optimal, wie die Küche immer aussah. Und das ist aber, glaube ich, was zumindest bei uns ein Punkt war, den wir aushalten konnten, dann sozusagen bis zum Check-in. Und beim Check-in haben wir dann eben drüber gesprochen, was ist so die Problematik. Bei uns ist auch eher so, mein Partner ist im Homeoffice, ich bin im Büro. Das heißt, für mich ist halt nicht so ein Störfaktor, wenn dann auf der Küchenfläche noch ein paar Sachen stehen über den Tag. Sehe ich ja nicht. Und dann haben wir eben im Check-in drüber gesprochen und dann uns darauf geeinigt, was ist eine Lösung, die für uns beide funktioniert. Also als Beispiel, die Regel ist halt, morgens, bevor ich das Haus verlasse, müssen halt die Küchenoberflächen aufgeräumt sein. Und abends, bevor ich ins Bett gehe, auch einmal. So. Und halt irgendwelche so praktikablen Punkte, würde ich sagen, einzuführen, die dann, wo man sich darauf einigen kann, was, glaube ich, einfacher ist, als zum Beispiel einen bestimmten Sauberkeitsstandard zu definieren, wo aber nicht klar ist, wann wird der gemessen, weil ich meine, der wird nie 100% der Zeit erfüllt sein. Und genauso hatten wir das zum Beispiel bei uns bei den Übergaben von der Kita von unserer Tochter, dass wir dann irgendwie gesagt haben, die Kita-Tasche muss immer die Person packen, die gerade Kinderbetreuungsdienst hat am Abend, bevor sie ins Bett geht, muss die gepackt sein, damit am nächsten Tag die andere Person die einfach mitnehmen kann. Also solche Sachen, die mussten wir dann schon nochmal so nachschärfen. Ich glaube, wo es halt schwierig wird, sind natürlich so Punkte, wo ich vielleicht das dann sehe als Person, dass das nicht gemacht wird und es ist ein echtes Problem. Also ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, das Kind geht ohne Jacke zur Kita, das wäre ja ein echtes Problem jetzt im Winter. Und da würde ich halt immer sagen, wenn man das schon so ein bisschen antizipieren kann vielleicht, dass man gerade eine größere Umstrukturierung hat und vielleicht nicht von Anfang an alles hundertprozentig super passt, dann würde ich vielleicht diese Aufgaben eher ans Ende der Neuaufteilung stellen. Also mal starten mit Aufgaben, wo es nicht so schlimm ist, wenn was nicht funktioniert.
Mich würde jetzt nochmal interessieren, du hast ja jetzt gesagt, ihr macht irgendwie den Check-in. Wir nennen es Küchenmeeting. Der Gedanke ist ja derselbe. Was passiert denn? Also warum ist es so wichtig, sich da regelmäßig zusammenzusetzen? Und ja, was ist vielleicht auch ein Tipp, wie dieses Meeting ablaufen sollte? Ja? Also wo macht man das? Gibt es eine bestimmte Uhrzeit, wann man das machen sollte? Wie sieht es mit diesem Check-in aus?
Also ich kann gerne mal starten. Ich glaube, also einmal, warum das überhaupt wichtig ist, ist, dass man einen bestimmten Termin hat, wo man schwierige Punkte ansprechen kann, ohne dass es emotional ist. Also wenn ich jetzt sehe, dass irgendwas nicht so erledigt wird, wie ich mir das wünschen würde, dann bin ich ja erstmal wahrscheinlich enttäuscht, sauer, wie auch immer, auf jeden Fall emotional. Wenn ich das in dem Moment anspreche, ist das Risiko groß, dass es ein Streit wird. Wenn ich weiß, ich kann das am Samstag ansprechen, wenn wir unser Meeting haben, dann ist es eine ruhigere Minute. Ich kann mir einmal Notizen machen und dann können wir das wirklich so neutral besprechen. Also ich glaube, das ist so das eine, dass man diesen Zeitslot überhaupt hat und dem eine Wichtigkeit einräumt. Dann ist das Zweite, dass man diese schwierigeren Gespräche, wenn es zum Beispiel darum geht, wie wollen wir uns in Zukunft aufteilen oder bin ich vielleicht ein bisschen unzufrieden mit der aktuellen, mit dem aktuellen Setup, das wir geschaffen haben, dass man diese Gespräche eben übt, wie ihr ja auch schon gesagt habt, und da so eine gewisse Routine entwickelt und klar ist, wir haben diese Check-ins, wo wir darüber sprechen können, wenn sich was ändern muss. Und dann ist es eben auch ein Platz für so Mental Load-Themen, die vielleicht nicht abgedeckt sind bisher. Also ich sag jetzt mal, ein Kindergeburtstag steht an und der steht ja nur einmal im Jahr vielleicht dann an, dass man das dann einmal in diesem Gespräch eben auch artikulieren kann und da vielleicht nochmal neu Aufgaben verteilen kann. Dafür ist das, glaube ich, wichtig. Und zum Thema Uhrzeit oder Termin, wann sollte der stattfinden und wo? Ich glaube, das Wichtige ist, dass der irgendwie in einem ruhigen Moment stattfindet. Also das wird sicherlich von Paar zu Paar und von Situation zu Situation verschieden sein, aber es sollte jetzt vielleicht nicht morgens beim Frühstück, während man noch zwei Kinder wegbringen muss, stattfinden, sondern irgendwie ein ruhiger Moment. In welchem Setting, das kommt, glaube ich, auch sehr drauf an. Also es kann, glaube ich, auch ganz schön sein bei einem Spaziergang, wenn man das sozusagen logistisch so hinkriegt. Aber wir machen das schon eher zum Beispiel am Esstisch. Luisa, wie ist es bei euch?
Ja, auch eher Team Esstisch. Bei uns ist oft so Sonntag, Nachmittag oder Abend um so 17, 18 Uhr oder so. Das ist einfach bei uns eine Routine, die da gut reinpasst und wir verknüpfen es auch oft mit was Schönem. Also dass wir sagen so, wir machen jetzt irgendwie 20 Minuten Equally Check-in und gehen immer die Sachen durch und danach kochen wir vielleicht was Schönes zu Abend oder so. Also dass es auch so verknüpft ist und jetzt nicht auch einfach nur ein weiteres To-Do ist, was wir abhaken müssen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man auch, und das war auf jeden Fall bei uns so und das glaube ich auch bei einigen unserer Equally-Paare so, dass je mehr Routine dieser Termin hat, desto leichter geht er auch von der Hand. Und ihr habt ja auch gefragt, so was sind vielleicht Tipps so für die Struktur? Also in Equally gehen wir da immer so ein paar Leitfragen durch, also so sehr klassisch irgendwie, was lief jetzt gut seit dem letzten Check-in, was würde ich mir anders wünschen und eben so ein Platzhalter für, was sind akute Themen, die mir im Kopf rumschwirren, die ich jetzt einmal hier ausspucken möchte und zusammen überlegen möchte, wie gehen wir die an und dass man dann aber eben auch, wenn man die Kapazität hat, noch versucht, vielleicht auch eben ein paar andere Themen, die rund in diesem Themenfeld gleichberechtigte Beziehungen sind, auch noch mit reinzunehmen. Also wenn man sagt, so, und übrigens habe ich mir auch nochmal darüber Gedanken gemacht, wie wir eigentlich gerade unsere Ausgaben teilen oder so, auch das kann man in einem Check-in mit anbringen, weil das natürlich auch immer alles so eine Gesamtfrage ist. Es geht ja nicht nur darum, wer bringt den Müll raus, sondern es geht eben auch darum, wie geht es uns gerade mit unseren Jobs, mit unserer Finanzsituation und was ich auch manchmal, so wenn Leute das erstmal so ein bisschen komisch finden und sagen so, ja, das ist aber irgendwie also sehr so ein Projektmeeting, was man dann im Privaten hat, ist das nicht irgendwie so sehr zu strukturiert oder so, dann mache ich gerne als Gegenargument, dass ich sage so, ich finde es eher eigentlich ein bisschen strange, dass wir in unseren Arbeitsumfeldern das so total normal finden, irgendwie immer irgendwelche Retros und Projektplanungsmeetings und so weiter zu machen und da so ganz viel Feedback-Sessions und alles ist wahnsinnig strukturiert, meetingmäßig, wie wir irgendwelche Sachen angehen und in unserer vermutlich wichtigsten Beziehung mit unserem Partner oder unserer Partnerin wollen wir uns nicht die Zeit dafür nehmen, einmal zusammen zu reflektieren, wie war denn die letzte Woche oder der letzte Monat und wie wollen wir das angehen, dass es doch eigentlich umso mehr ein Argument dafür ist, dass man das auch im Privaten machen sollte.
Ja, und es ist ja tatsächlich auch einfach viel zu wirtschaften und im Blick zu behalten. Also ich meine, wir haben es vorhin mit 250 Aufgaben gehabt, wenn man bei euch diesen Check-in durchmacht, es dauert eine Stunde, also da hat man vielleicht auch schon mal ein Gefühl dafür, wie viele Aufgaben denn zu tätigen sind. So jetzt nach, je nach Gehalt sind da im Jahr auch 20.000 Euro plus irgendwie zu verwalten. Das muss für einen vollen Kühlschrank, für die Miete herhalten. Vielleicht will man aber auch nochmal Geschenke machen oder einen Urlaub oder sonstige Freizeit- und Lifestyle-Ausgaben haben. Also das muss ja alles irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Und da irgendwie das Gefühl oder den Anspruch zu haben, das passiert schon so on the fly und ohne, dass ich mich da jemals drum kümmere und ist da alles nicht so wichtig, das geht nicht. Ne? Das kann, also jedes Unternehmen, was man so führen würde oder jedes NGO, was man so führen würde, jeder Sportverein, die würden alle insolvent gehen, die würden alle von der Bildfläche verschwinden und da so fahrlässig tatsächlich dann mit dem inneren Zirkel, mit der Familie umzugehen, halte ich persönlich für sehr gefährlich, denn für die Familie will man ja eigentlich das Beste und es gehört auch diese ganzen Aufgaben und Finanzmanagement und so weiter dann tatsächlich im Blick zu behalten und zu strukturieren.
Ja, und es hat auch was mit Kompetenzen zu tun, finde ich. Also es bringt ja auch eine Transparenz ein, wenn beide in der Beziehung da einen gewissen Überblick haben, Entscheidungen gemeinsam treffen und so. Das ist was ich eher jetzt zum Beispiel in unserer Elterngeneration sehe, wenn da sich Paare trennen oder wenn auch ein Elternteil jetzt meiner Freundin überraschend verstirbt oder so, wie viel Unwissenheit es dann oft auf der anderen Seite gibt, was eigentlich zum Beispiel dieses ganze Finanzmanagement oder einfach ja so Live-Admin-Sachen angeht. Und das ist auch was, ohne sozusagen so dunkle Szenarien malen zu wollen, aber wo ich denke, so, es ist auch einfach wichtig, dass beide dann Überblick haben, weil man nie weiß, was passiert, aber auch aus einer positiven Perspektive heraus, dass man sagt, das ist ja auch schön, dass wir gemeinsam unsere Kompetenzen erweitern können. Vielleicht ist mein Partner in XY viel fitter und ich in dem anderen. Das ist doch auch toll, wenn wir was voneinander lernen können und da eben auch eine gewisse Unabhängigkeit behalten, uns aber auch gegenseitig vertreten können, wenn wir füreinander einspringen müssen. Und auch dafür braucht es aber natürlich einen Raum, wo man dann auch als Paar darüber spricht und sich das gemeinsam anschaut und entscheidet.
Und es ist ja noch nicht mal ein dunkles Szenario, sondern es ist ja tatsächlich einfach die Realität. Also unsere Elterngeneration, da sind jetzt einige dabei, die sich gerade trennen. Ne, Kinder sind jetzt komplett aus dem Haus raus und so weiter. Jetzt beginnt so die Scheidungsquote nach oben zu gehen. Und da hat man es schon. Ne? Der eine Elternteil, der hat keinen Überblick über die Finanzen, weiß gar nicht, was für eine Miete man sich leisten kann. Und der andere Elternteil, der isst jetzt nur noch Fastfood, weil er ein Herd nicht bedienen kann. So, das ist schon schwierig.
Und das ist nicht ausgedacht. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Leute, die können 0,0 kochen oder wissen nicht, wie man Wäsche wäscht oder solche. Und man sich denkt, das ist total basic, aber wenn man es nie gemacht hat, dann hat man es nicht gelernt. Ja. Ja?
Und in unserer Großelterngeneration ist es jetzt quasi noch schlimmer, weil ne, die Leute sind schon jenseits der 80 und können sich nicht selbst verpflegen. Also sie sind zwar körperlich fit, aber sie können einfach keine Wäsche waschen und können einfach nicht kochen. Noch nicht mal Nudeln mit Tomatensauce, das funktioniert einfach nicht.
Und ich finde, da ist es tatsächlich was auch einfach in der Beziehung total gut tut, wenn man weiß, okay, mein Partner, meine Partnerin würde auch ohne mich klarkommen. Also es gibt ja einem ja auch selbst ein total gutes Gefühl. Mhm. Also
was wir jetzt im Sommer bei uns hatten. Also wir hatten ja im Sommer jetzt bei uns den Worst Case, dass ich gesundheitlich komplett ausgefallen bin und das ja auch auf der Waage stand und so weiter. Und das war, also auch in dem Fall war es für mich im Krankenhaus tatsächlich sehr beruhigend zu wissen, Marielle hat sowohl die Finanzen als auch die Familie im Blick und im Griff und kann das managen. Und auf der anderen Seite war es für Marielle eine totale Entlastung, dass sie sich jetzt nicht quasi in unsere monatlichen Ausgaben reindenken musste, sondern wusste, wo das alles A zu finden ist und B, dass auch alles in Ordnung ist. So. Und ich glaube, den Stress, den kann man sich rausnehmen, wenn man das etwas strukturierter angeht.
Ja, total. Also ich glaube, gerade eben so Krankheitsfälle, das kann halt einfach immer passieren und passiert ja auch eigentlich immer dann unerwartet. Und ich glaube auch so im ganz Kleinen würde ich einfach sehr dafür plädieren, dass man sich eben gegenseitig vertreten kann. Und ein Beispiel wäre für mich, dass es möglich sein sollte, dass beide Partner in einer Beziehung, auch wenn es Kinder gibt, zum Beispiel mal ein Wochenende wegfahren können, ohne dass sie ein großes Handover vorbereiten müssen oder dass das de facto eigentlich nicht möglich ist. Und deswegen sollten zum Beispiel beide in der Lage sein, Kinder ins Bett zu bringen. Das wäre für mich so eine Basic-Kompetenz, wo es aus meiner Sicht, egal welches Modell man gewählt hat, wichtig ist, dass beide das halt grundsätzlich können.
Ja, oder eine Dienstreise. Ne, Wochenende ist ja nochmal ein bisschen entspannter, aber unter der Woche eine Nacht weg zu sein, heißt einfach, ich muss, gerade wenn Kinder im Spiel sind, muss das eine Kind vielleicht zur Tageseltern bringen, zu den anderen Kind in den Kindergarten, die sind an unterschiedlichen Orten, ich muss die morgens wickeln, fertig machen und so weiter. So, das muss ich geübt haben. Wenn ich das nie gemacht habe, dann kann ich morgens um 4 aufstehen und anfangen, das vorzubereiten, weil es dauert dann einfach Ewigkeiten.
Ja, total, total.
Genau. Ja. Jetzt haben wir ja das Geldthema gerade schon so ein bisschen angesprochen. Könnt ihr da vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen, ab wann Geld aus eurer Erfahrung eine Herausforderung wird, wenn es zum Thema Gleichstellung kommt? Und wann man denn eurer Meinung nach das erste Mal in der Beziehung über Geld sprechen sollte? Und kann man dafür auch eure App nutzen?
Also am besten sollte das eben gar nicht so ein besonderes Gespräch sein. Jetzt sprechen wir das erstmal über Geld, sondern es ist einfach natürlicher Teil des Themenkomplexes, über den man sich als Paar im gemeinsamen Leben so unterhält. Also die kurze Antwort ist eigentlich immer. Und vielleicht noch ein bisschen konkretere Antwort ist, dass diese konkreten Geldgespräche, wo man vielleicht auch mal ein paar Sachen durchrechnet, ein paar Szenarien durchrechnet, immer dann am meisten Sinn machen, wenn irgendwelche Meilensteine anstehen. Also zum Beispiel, wir ziehen zusammen in eine Wohnung oder wir kriegen unser erstes Kind oder wir kriegen unser zweites Kind oder ich wechsle den Job oder ich mache mich selbstständig oder ich muss mich jetzt um meine pflegebedürftigen Eltern kümmern. Also immer, wenn sozusagen ein Event passiert, wo man sagt, okay, jetzt ist wirklich anders, als es bisher war. Und da müssen wir eben auch schauen, wie wollen wir unsere Kapazitäten, also im Sinne von wie viel Geld wir auch wann, wie, wo verdienen können, müssen wir vielleicht umschichten. Und was wir da mal sehen, ist in diesen Gesprächen, was helfen kann, ist wirklich eben in Szenarien zu denken und sich auch wirklich ehrlich zu machen, was können versus was wollen wir uns nicht leisten. Das ist ja auch bei euch oft ein Thema, sehr konkret jetzt beim Thema Elternzeitaufteilung, dass es ja sehr oft so diese Grundannahme gibt, ein bestimmtes Modell, also zum Beispiel, dass beide ungefähr gleich viel Elternzeit nehmen, können wir uns nicht leisten, weil der Mann verdient viel mehr. Und da sich ehrlich zu machen, nach dem Motto, okay, um wie viel Unterschied geht es denn wirklich? Und ist es wirklich existenziell, dass wir uns das nicht leisten können? Und da gibt es natürlich sehr viele Fälle, in denen das so ist. Aber man könnte auch sagen, oder wollen wir uns das vielleicht auch nicht leisten, weil wir eine andere Priorität für unsere Aufgaben haben? Auch das ist völlig in Ordnung. Da sind wir wieder so ein bisschen wie bei unserem 50-50, 80-20. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass eben gemeinsam und bewusst diese Entscheidung getroffen wird. Und auch ein weiterer Punkt, den wir da gerne so mitgeben, ist halt dieses Thema, was ihr ja auch ganz viel besprecht mit irgendwie kurzfristig versus langfristig. Also das kann kurzfristig jetzt was kosten, dass ihr euch das gleichberechtigt aufteilt, aber es kann langfristig finanziell viel mehr Sinn machen, weil beide mehr in ihren Jobs drin bleiben und so. Also da so ein bisschen Perspektivwechsel zu ermöglichen bei diesen Beziehungsgesprächen ist ganz wichtig. Und zu der Frage, wie kann man das in Equally machen? Also wir haben das quasi in diesen Check-in-Modulen, wo wir sagen, über dieses alltägliche Küchenmeeting hinaus gibt es auch noch andere Themen. Da haben wir das integriert und ein sehr niedrigschwelliges Angebot, mit dem man da anfangen kann, ist einfach auch mal verschiedene Szenarien der Drei-Konten-Modelle durchzurechnen. Ne? Also wollen wir die Belastungen teilen, wollen wir gleich belastet sein, wollen wir absolut gleich bezahlen, wollen wir alles auf ein Konto haben und uns eben Taschengeld auszahlen, dass man da einfach mal ganz konkret durchrechnen kann. Das sind im Prinzip Dreisatzrechnungen, aber auch die muss man eben sonst einmal machen. Und auch da sagen wir immer so, je mehr Equally euch abnehmen kann, weil es einfach euch verschiedene Szenarien ausspuckt, die ihr dann eben untereinander diskutieren könnt mit den Vor- und Nachteilen, dann ist schon so ein erster Schritt für eine bewusste Entscheidung gemacht.
Ja, und das ist tatsächlich immer wieder wichtig, ne? Also das haben wir jetzt so oft gehabt, in unseren Gesprächen eine bewusste Entscheidung treffen zu können und da informiert zu sein. Und bei der Elternzeit finde ich auch, es ist ein sehr gutes Beispiel. Es ist so ein Glaubenssatz, ne? Der Mann verdient mehr und deswegen bleibt die Frau zu Hause. Wird aber auch genauso verwendet, die Frau verdient mehr, kriegt das höhere Elterngeld, deswegen bleibt sie zu Hause. Das wird gedreht und gewendet, wie man geht. Wir können aus unserer Erfahrung jetzt sagen, und wir haben mittlerweile an die 1000 Modelle durchgerechnet, es ist in über 90% der Fälle tatsächlich lukrativer, gleichberechtigt in die Elternzeit zu gehen, nur aus finanzieller Perspektive. Da sind noch nicht die Familientage und die Familienzeit und so weiter, die man
gewinnt. Die emotionalen Vorteile.
Genau, das ist alles nicht drin. Rein aus finanzieller Sicht ist es lohnenswerter, gleichberechtigt zu gehen. Es gibt ein paar Ausnahmen, wenn zum Beispiel eine Person irgendwie 15.000 Euro netto verdient und die andere halt 2.000 Euro, so, dann wird es schwierig. Aber selbst bei einem Gehaltsunterschied von irgendwie 2.500 bis 4.000 Euro netto ist es auf eine Sicht von 6 Jahren lukrativer, das gleichberechtigt zu nehmen. Und das sind fast alle Paare einfach, die das betrifft.
Also ich finde es super spannend, was ihr alles jetzt so erzählt habt. Ich merke schon, wir sind bei vielen Punkten total auf einer Wellenlänge und gehen da in dieselbe Richtung. Das finde ich wirklich sehr schön. Mich würde interessieren, jetzt ist ja ein neues Jahr. Was steht für euch 2024 an? Wie wird es mit Equally weitergehen? Und was habt ihr vor?
Ja, erstmal freuen wir uns natürlich drauf, immer mehr Paare mit Equally auch zu erreichen und auch Paare eben zu erreichen, die sich gerade irgendwie auf ihren gemeinsamen Weg machen, also quasi möglichst früh mit denen schon in Kontakt zu kommen. Wir freuen uns drauf, super viel zu lernen von unseren Paaren, aber auch von den ExpertInnen, die wir in unsere Live-Sessions einladen. Wir freuen uns natürlich total auch drauf, unser Angebot bei Equally, also insbesondere eben die Check-ins, noch weiter auszubauen, was man da alles machen kann und über welche Themen man ins Gespräch kommen kann. Und genau, ich glaube, es wird ein sehr spannendes Jahr 2024.
Alles klar, dann zuletzt natürlich noch die wichtige Frage, wo findet man euch denn? Wenn man jetzt sagt, das klingt alles super und wir wünschen uns da auch Unterstützung, beziehungsweise möchten das Thema einfach mal angehen, wo finden euch unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, wir freuen uns natürlich, wenn die bei uns vorbeischauen und man findet uns einmal bei Social Media, also bei Instagram und bei LinkedIn findet ihr uns, wenn ihr Equally eingibt, beziehungsweise bei Instagram heißen wir Join Equally. Und so heißt auch unsere Website, die heißt joinequally.com und da könnt ihr auf unseren Newsletter, wenn ihr euch grundsätzlich für das Thema interessiert und Tipps bekommen wollt, wie ihr Care-Arbeit besser aufteilen wollt, und da könnt ihr eben auch unser Angebot finden. Das findet ihr nicht im App Store, sondern auf unserer Website. Und wenn ihr wollt, können wir euren Hörerinnen natürlich auch noch einen Code mitgeben.
Oh, sehr gerne.
Und zwar könntet ihr mit dem Code BI10 10% auf unser Angebot bekommen. Also wie Beziehungsinvestorin BI10.
Okay, das packen wir auch auf jeden Fall in die Shownotes. Vielen Dank dafür. Und dann kann man das ja einfach mal testen. Vielleicht gerade so zum Jahresstart ist das ja eine gute Sache, zu sagen, jetzt dieses Jahr setzen wir mal unter das Motto Equal Care. Finde ich gut.
Genau, dann kann man die guten Vorsätze direkt in die Tat umsetzen.
Genau. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank an der Stelle an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns da einfach mal so mit auf die Reise genommen habt. Das war sehr spannend. Ich glaube, man konnte viele Tipps und Vorgehensweisen schon mitnehmen. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Und freue mich, wenn wir da immer wieder was von euch sehen und hören.
Ja, danke auch von uns. Hat Spaß gemacht.